SWR aktuell Wirtschaft mit Alexander Winkler.
Jetzt soll die Aufholjagd so richtig losgehen. Der Stuttgarter Autobauer Daimler hat heute seine neue elektrische S-Klasse präsentiert. Mit dem Luxuswagen, der nach Einschätzung von Experten wohl mindestens 100.000 Euro kosten soll, will Daimler nicht zuletzt Tesla endlich Konkurrenz machen. Gili Hensoldt berichtet.
Sie soll den Aufbruch in ein neues elektrisches Zeitalter verkörpern und so die wirtschaftliche Zukunft des Traditionsunternehmens Daimler sichern. Die Erwartungen an die neue elektrische Variante der Mercedes S-Klasse sind riesig. Das weiß auch Konzernchef Ola Källenius.
Heute ist ein wichtiger Tag für uns. Die S-Klasse steht ja immer für die Speerspitze in unserem Portfolio. Und dass wir jetzt eine neue Ära einleiten mit dem EQS, die erste richtige Luxuslimousine, wir sind aufgeregt.
Produziert wird die futuristisch anmutende elektrische S-Klasse am Daimler-Standort in Sindelfingen. Die Batterien werden im Werk in Stuttgart-Untertürkheim gefertigt. Am Erfolg des neuen Modells hängen also auch Arbeitsplätze in Deutschland.
Wir investieren in Hightech, vor allem jetzt in den neuen Technologien, Elektromobilität und in Software. Gerade in dem Bereich Software haben wir vor, in den nächsten Jahren 3000 Ingenieurinnen und Ingenieure einzustellen. So ja, diese neuen Technologien, die treiben auch interessante Arbeitsplätze, auch hier in Deutschland.
Beim Thema E-Mobilität hinkte der Stuttgarter Autobauer lange hinter anderen Anbietern her. Jetzt will Källenius das Ruder herumreißen und Unternehmen wie Tesla Konkurrenz machen. Autoexperte Stefan Bratzel ist zuversichtlich, dass das mit der Elektro-S-Klasse gelingen kann.
Man ist natürlich jetzt im Luxussegment unterwegs. Man hat eine sehr hohe Reichweite mit 770 Kilometern und man hat einen sagenhaft niedrigen Verbrauch für ein solches Luxusfahrzeug. Ich glaube, dass Mercedes jetzt den Rückstand mit dem EQS auf Tesla deutlich verringern kann.
Noch gibt es das neue E-Auto nicht zu kaufen. Ab Sommer können die Fahrzeuge bestellt werden. Källenius gibt sich optimistisch.
Das Interesse ist sehr groß. Viele warten und sagen, wow, hier kommt eine vollelektrische S-Klasse. Wann kann ich die fahren? Und das Feedback hier auf, sagen wir mal, die frühe Kommunikation von unseren Kunden rund um der Welt macht Mut.
Klar ist, Daimler braucht den Erfolg bei den Elektrofahrzeugen, erklärt Autoexperte Stefan Bratzel.
Man muss in den Kernfeldern Elektromobilität auch im Bereich autonomes Fahren längerfristig ganz vorne mitspielen. Dann hat man eine gute Chance, die Arbeitsplätze zu sichern. Wenn man das nicht schafft, dann ist es nicht sicher, dass in 10, 15 Jahren Daimler als unabhängiger Player noch am Markt ist.
Sie dauert und dauert und dauert immer noch weiter an. Klar, die Rede ist von der Corona-Krise. Und weil entsprechend auch die Corona-Einschränkungen noch immer andauern, haben nun die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute ihre Wachstumsprognose für die deutsche Wirtschaft deutlich nach unten korrigiert.
Um 3,7% wird das Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr voraussichtlich wachsen, sagen die Forscher voraus. Im nächsten Jahr werden es 3,9% sein. Die neue Infektionswelle und der damit verbundene Lockdown verzögern die wirtschaftliche Erholung. In den ersten drei Monaten des Jahres schrumpfte die Wirtschaftsleistung um 1,8%, sagt Thorsten Schmidt, Konjunkturchef des RWI Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung.
Das gesamte Quartal zu Beginn dieses Jahres war von den Infektionsschutzmaßnahmen belastet. Dazu kamen Vorzieheffekte bei der Mehrwertsteuer. Viele größere Anschaffungen wurden noch im letzten Jahr getätigt. Das fehlt jetzt in diesem ersten Quartal.
Die Forschungsinstitute mussten ihre Prognose vom Herbst um einen Prozentpunkt nach unten korrigieren. Thorsten Schmidt beschreibt die Grundlage für die Prognose für das gesamte Jahr 2021.
Wir erwarten eine Verschärfung der Lockdown-Maßnahmen noch in diesem Quartal. Bis Mitte des Quartals etwa danach dürften die Maßnahmen schrittweise zurückgenommen werden. Und wir erwarten, dass im dritten Quartal dann sämtliche Beschränkungen beseitigt werden können.
Dann werden laut der Prognose auch wieder mehr Menschen erwerbstätig sein. Für das laufende Jahr rechnen die Wissenschaftler mit einem Anstieg um 26.000 Menschen. 2022 werde gut eine 500.000 dazukommen. Damit wäre die Arbeitslosenquote dann wieder geringer als vor der Krise. Für Anfang 2022 sagen die Wissenschaftler voraus, dass die deutschen Unternehmen mit Aufträgen wieder so ausgelastet sein werden wie vor der Krise. Rund 1 Billion Euro hat der Bund an Corona-Hilfen ausgezahlt oder zugesagt. Mehr sei nicht nötig, sagt Stefan Kotz vom Institut für Weltwirtschaft Kiel.
Es geht nicht um die Volumina, die der Staat bewegt. Die reichen alle mal aus. Es geht darum, ob sie auch bei denen ankommen, wo sie tatsächlich jetzt gebraucht werden.
Das sei bisher nicht immer der Fall, kritisieren die Experten. Die Ausgaben des Staates werden in diesem Jahr wohl auf 159 Milliarden Euro steigen, so die Prognose. Das ist mehr als im ersten Pandemiejahr 2020, erklärt Thorsten Schmidt vom RWI Essen.
Es werden noch zahlreiche zusätzliche Ausgaben, gerade in Verbindung mit Impfungen und Tests, getätigt. Es gibt eine Reihe von Investitionsmaßnahmen, die auf den Weg gebracht wurden, sodass die Ausgaben noch mal deutlich ausgeweitet werden.
Zwar nimmt der Staat inzwischen wieder mehr Steuern ein, das reiche aber nicht, um das Defizit auszugleichen.
Hintergründe waren das von Anja Dobrodinsky. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat heute übrigens in Aussicht gestellt, die Wirtschaftsprognose der Bundesregierung deutlich nach oben zu korrigieren. Die war bisher aber auch deutlich vorsichtiger als die der Wirtschaftsforscher. Bislang erwartet die Regierung ein Plus von nur 3% für dieses Jahr. Hoffnung auf ein schnelles Ende der Krise schüren ja immer wieder Nachrichten rund um die Impfstoffe. Noch in diesem Halbjahr hofft endlich auch das Tübinger Biotechnologieunternehmen CureVac für sein Vakzin auf eine Zulassung. Heute hat CureVac zunächst seine Geschäftsbilanz vorgelegt und demnach im vergangenen Jahr rund 49 Millionen Euro umgesetzt. Damit haben sich die Erlöse im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt.
Für den Umsatzanstieg ist unter anderem die Kooperation mit GlaxoSmithKline verantwortlich. Der britische Pharmakonzern hatte Millionen vorausgezahlt, um CureVac bei der Impfstoffentwicklung zu unterstützen. Auf der operativen Seite schreibt CureVac weiter rote Zahlen. Der Verlust für 2020 stieg um gut 10% auf rund 110 Millionen Euro. Ursache? Die hohen Ausgaben für Forschung und Entwicklung. Finanziell befindet sich das Unternehmen eigenen Angaben zufolge aber in einer guten Ausgangslage. Nach dem Börsengang im vergangenen Jahr, dem Förderzuschuss des Bundes und der Vorauszahlung der EU-Kommission für den Corona-Impfstoff. Wie wirksam dieser ist, dazu sollen noch in diesem Quartal Ergebnisse der klinischen Studie mit rund 40.000 Teilnehmern veröffentlicht werden. Die Zulassung durch die Europäische Arzneimittelagentur erwartet CureVac ebenfalls im zweiten Quartal, also bis Juni. Bis Ende des Jahres will das Unternehmen bis zu 300 Millionen Dosen des Impfstoffs produzieren, im kommenden Jahr bis zu einer Milliarde. Außerdem gab das Unternehmen heute bekannt, sein Impfstoffprogramm weiter ausweiten zu wollen. 3 weitere Studien, unter anderem an Jugendlichen sowie an Menschen mit erhöhten Risiken, sollen demnächst beginnen. Sabine Geipel, SWR Wirtschaftsredaktion.
Bahn und Flugzeug, die beiden Verkehrsmittel konkurrieren ja traditionell in Deutschland eher gegeneinander, zumindest auf längeren Strecken in Deutschland. Jetzt jedoch wollen sie enger kooperieren. Die Deutsche Bahn und der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft BDL, die haben heute einen Aktionsplan für mehr Klimaschutz unterzeichnet. Dadurch soll jeder 5. Inlandspassagier aus der Luft aufs Gleis geholt werden.
Ungefähr 24 Millionen Passagiere fliegen pro Jahr auf innerdeutschen Strecken. Diese Zahl sei seit 20 Jahren stabil, künftig soll sie aber sinken. Mehr als 4 Millionen dieser Passagiere sollen umsteigen vom Flug auf den Zug. Dadurch würde der CO2-Anteil des innerdeutschen Luftverkehrs um ein Sechstel zurückgehen. Um dieses Ziel zu erreichen, sollen zum einen mehr Zubringerzüge eingesetzt werden. Schon Anfang März hatten Bahn und Lufthansa angekündigt, die Angebote für den Zug zum Flug um 5 Bahnhöfe zu erweitern. Zum anderen soll auch das Umsteigen leichter werden durch bessere Beschilderung und eine einfachere Gepäckaufgabe direkt am Flughafenbahnhof. Schließlich werden auch die Schienenverbindungen derzeit so ausgebaut, dass sich die Reisezeit verkürzt und Fahr- und Flugpläne besser aufeinander abgestimmt werden können. Tamara Land, SWR Wirtschaftsredaktion.
2 schlechte Nachrichten gibt's heute für Freunde und Freundinnen des Homeoffices. Der Gesundheitsschutz ist für viele Beschäftigte ein Problem. In einer Umfrage von Forsa und Dekra klagt rund ein Drittel der Befragten zum Beispiel über Verspannungen, Rücken- oder Kopfschmerzen. Grund ist häufig das Fehlen eines ergonomischen Arbeitsplatzes. Aber auch die Unternehmenssicherheit leidet. So warnt das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI, vor den Gefahren von Cyberattacken, vor denen vor allem kleinere Firmen oft nicht ausreichend geschützt seien.
Seit Beginn der Pandemie hatte jede 4. Cyberattacke bei den befragten Unternehmen schwere oder sogar existenzbedrohende Folgen. Kriminelle verschlüsseln dabei zum Beispiel die Rechner, um Geld zu erpressen, legen Netzwerke lahm oder spionieren sensible Daten aus. BSI-Präsident Arne Schönbohm warnt deshalb, die Schäden verursachen oft weit höhere Kosten als die Investition in sichere IT-Maßnahmen. Vor allem die privaten und häufig mobilen Endgeräte wie Laptops oder Handys bieten den Kriminellen eine gute Angriffsfläche. Denn bei diesen Geräten mit Verbindung zum Firmennetzwerk kümmern sich gerade mal 38% der repräsentativ befragten Unternehmen aktuell um die Sicherheit, heißt es vom BSI. Die Umfrage hat aber auch ergeben, dass weit mehr als die Hälfte der Firmen das Homeoffice-Angebot in Zukunft aufrechterhalten oder sogar noch ausweiten will. Deshalb sehen die Experten von BSI und Branchenverband Bitkom noch dringenden Handlungsbedarf bei der IT-Sicherheit vieler Unternehmen. Sie warnen, dass die Schäden durch kriminelle Angriffe in nächster Zeit noch deutlich ansteigen könnten. Jörg Sauerwein, Bonn.
Geld regiert die Welt. Ja, das ist eine ziemliche Floskel, aber stellen Sie sich mal vor, Anleger und Anlegerinnen würden mit ihrem Geld tatsächlich ausschließlich Aktien nachhaltiger Unternehmen kaufen. Ja, dann würden wohl viele traditionelle Firmen deutlich schneller auf ökologische Werte setzen. Zugegeben, zum Teil setzen große Fondsgesellschaften schon heute auf diese Effekte und werben auch in ihren traditionellen Produkten immer häufiger mit Nachhaltigkeit. Aber halten sie auch, was sie versprechen? Viktor Goldke hat das kritisch hinterfragt.
Wir sind laut, weil man uns die Zukunft glaubt.
Plakate, Bettlaken und Pappschilder in der Hand. Hunderte Klimademonstranten ziehen durch die Frankfurter Innenstadt. Eine Szene aus Vor-Corona-Zeiten. Die Demonstration von Fridays for Future führt vorbei an Banktürmen und an Fondshäusern. Genau an sie richtet sich die Kritik.
Ich glaube schon, dass die Banken dem Klimawandel eher schaden. Aber wir sind heute hier, um ein Zeichen zu setzen.
Mit Geld hat man meiner Meinung nach Verantwortung. Und dieser Verantwortung muss man gerecht werden.
Genau das versucht Ingo Speich. Er arbeitet in einem der gläsernen Bankentürme in der Frankfurter Innenstadt. Bei der Fondsgesellschaft Deka Investment von den Sparkassen ist Speich für Nachhaltigkeit zuständig. Der Fondsmann soll börsennotierte Unternehmen drängen, in Sachen Klima und Soziales besser zu werden.
Das bedeutet, dass wir in Kontakt treten mit dem Vorstand. Dort werden auch Themen der Nachhaltigkeit diskutiert, die häufig auch dann Teil des Prüfungsausschusses im Aufsichtsrat sind.
Aber nicht nur die Fondsgesellschaften von Sparkassen und Volksbanken in Deutschland pochen inzwischen auf mehr Nachhaltigkeit. Auch internationale Großanleger haben das Thema entdeckt. Darunter auch einer der mächtigsten Männer der Finanzwelt, Larry Fink, Chef des billionenschweren Vermögensverwalters BlackRock. Immer mehr Menschen verstehen, dass Klimarisiken auch Risiken für ihre Investments bedeuten. Und wenn die Finanzwelt das Problem versteht, dann nehmen wir das Problem und machen uns ran. Es sind neue Töne von BlackRock. Lange hat der Vermögensverwalter seine Kritik an Unternehmen höchstens hinter verschlossenen Türen geäußert. Ende 2020 dann die Kehrtwende. Auf der Hauptversammlung des australischen Energiekonzerns AGL fordert der Vermögensverwalter öffentlich, dass das Unternehmen seinen letzten Kohlemeiler spätestens 2036 dicht machen soll. In dieser Art und Weise öffentlich Druck zu machen, sei eine sinnvolle Strategie, sagt Julian Kölbel, Experte für grüne Finanzen an der Uni Zürich.
Vor allen Dingen, wenn das eben große Investoren sind, die eventuell auch noch gemeinsam in einem Club auftreten, hat das eine gewisse Durchschlagskraft und das zeigt sich auch in mehreren Studien in der Tat.
Mit anderen Vermögensverwaltern zusammen ein Thema vorantreiben, das hat auch Sparkassenvormann Ingo Speich gemacht. Mit Erfolg, wie er sagt.
Bei den Automobilkonzernen, insbesondere bei der Beschaffung von seltenen Erden, wie beispielsweise Kobalt aus Konfliktregionen, dort haben wir in den letzten 2 Jahren erhebliche Verbesserungen gesehen, auch aufgrund unserer Aktionärskritik und dahingehend auch ein positiver Effekt auf die Aktie erzielt wird.
Beispiele wie dieses sind die ersten zarten Pflänzchen des Erfolgs in Sachen Grün. Die Profi-Anleger müssten eigentlich aber noch viel mehr Druck machen, findet Thomas Küchenmeister von der Nichtregierungsorganisation Facing Finance. Sie hat untersucht, wie deutsche Großanleger in Sachen Klima auf den Aktionärsversammlungen abstimmen.
In unserer Studie sind wir ja auch zu dem Ergebnis gekommen, dass zwar Anträge unterstützt wurden von Investoren, die untersucht wurden, dass aber tatsächlich nur 3 sich mit Klimabezug dann durchgesetzt haben. Viele andere sind gescheitert, gerade die mit menschenrechtlichen und sozialen Aspekten. Das muss unbedingt aufgegriffen werden und da muss sich das Investmentverhalten orientieren dran.
Auch die Analysen der Organisation Share Action zeigen, der Anlageriese BlackRock hat nur rund 10% aller Klimaabstimmungen überhaupt unterstützt. Bis sich das ändert, werden die Klimademonstranten weiter durch das Frankfurter Bankenviertel ziehen.
Tja, aber damit schauen wir noch auf das Tagesgeschehen an der Börse. Im Fokus standen heute vor allem Aktien der Immobilienunternehmen.
Der Berliner Mietendeckel ist gekippt. Er verstößt gegen das Grundgesetz, heißt es. Damit gehen die an der Börse notierten und im DAX vertretenen Immobilienunternehmen Vonovia und Deutsche Wohnen jeweils unterschiedlich um. Vonovia will von Mietern keine Nachzahlungen verlangen. Die Aktien sind nervös zwischen Plus und Minus hin und her gesprungen. Schließlich gab es ein Plus von 0,5%. Hingegen heißt es von der Deutsche Wohnen, es dürften wohl im Schnitt rund 430 Euro je betroffenem Mieter zurückgefordert werden. Allerdings werde kein Mieter durch die Entscheidung seine Wohnung verlieren. Aktien der Deutsche Wohnen haben sich 2,5% verteuert. Der deutsche Aktienindex DAX ist etwa 0,25% gestiegen auf 15.255 Punkte. Amerikanische Wirtschaftsdaten und Unternehmenszahlen von amerikanischen Banken halten die Stimmung hoch und den DAX auf Rekordniveau. Jan Plate, ARD Börsenstudio.
Die neuesten Wirtschaftsmeldungen direkt auf Ihren Sprachassistenten. Alle Infos dazu auf swraktuell.de.